Das heutige Thema meiner Predigt ist Kopftuch für die Frau. Kopftuch für die Frau. Wir haben gerade Kapitel 11 vom 1. Korintherbrief gelesen. Das ist das meistverwendete Kapitel in der Bibel, das heutzutage verwendet wird, um zu beweisen, dass Frauen, wenn sie beten oder weissagen, ein Kopftuch tragen müssen. Nun, ich werde heute ohne irgendeinen Zweifel das Gegenteil beweisen. Die Bibel lehrt an keiner einzigen Stelle, dass das Kopftuch für die Frau biblisch ist. Und so nehmen wir gesagt, wir sind keine Muslime. Ja? Muslimische Frauen tragen Kopftücher und man versucht einfach in den christlichen Gemeinden heutzutage den Islam hineinzubringen durch das Kopftuch-Fetisch, sage ich einmal, salopp gesagt. Und jetzt will ich sagen, Bruder Andi, das 11. Kapitel im 1. Korintherbrief ist doch so klar. Da steht doch ganz klar drinnen, dass eine Frau sich bedecken soll, wenn sie zu Gott betet, oder? Ja, schauen wir uns das einmal an. Ich möchte, bevor ich auf diese Stellen genauer eingehe, einmal zur Geschichte des Kopftuches gehen. Und zwar jetzt nicht zu weit nach hinten. Ich möchte mir die letzten 100 Jahre anschauen. Ich habe immer schon mal gefragt, wieso ältere Damen ein Kopftuch tragen. Dann diese älteren Damen, die älteren Omas, nicht? Die mit dem Kopftuch auf die Straße gehen, einkaufen gehen und so weiter und so fort. Ich habe mich das immer schon mal gefragt. Ich wusste einfach nicht, wieso. Und weißt du, die Antwort ist eigentlich sehr einfach, viel einfacher, als du vielleicht denkst. Es hat nichts mit 1. Korinther Kapitel 11 zu tun. Okay? Schlagen wir mal Wikipedia auf. Und können es jetzt nicht, natürlich. Ich habe das ausgedruckt. In Wikipedia steht, das Tragen von Kopftüchern war in Europa, vor allem in den ländlichen Gebieten, bis in die 80er Jahre üblich. Besonders verbreitet war das Tragen eines Kopftuches in der Nachkriegszeit bei Trümmerfrauen, um die Haare vor Schmutz zu schützen. Okay, jetzt müssen wir fragen, was eine Trümmerfrau ist. Was ist eine Trümmerfrau? Also nach dem Zweiten Weltkrieg oder nach jedem Krieg ist es so, dass sehr viele Trümmer herumliegen. Die ganzen Häuser sind zerstört, ja, es gibt sehr viel Dreck auf den Straßen und so weiter und so fort. Und da gab es sehr fleißige Frauen, die haben mitgeholfen beim Wiederaufbau. Die haben den ganzen Dreck beseitigt, die haben die ganzen Trümmer abgesammelt und weggeschmissen und so weiter und so fort. Das sind sogenannte Trümmerfrauen. Du kannst dir vorstellen, eine Frau, die lange Haare hat, nicht? Es ist schön, dass eine Frau lange Haare hat, oder? Und wenn sie dann rausgeht und mit den Trümmern sozusagen arbeitet, die Trümmer wegentsorgt und hinbringt und hin und her, dann kann es schnell passieren, dass diese Trümmer ihre Haare verunreinigen. Ja? Da fliegen dann diese ganz kleinen Partikel in die Haare hinein, es wird ganz dreckig und es ist ganz schlecht für die Kopfhaut und so weiter und so fort. Und deswegen der Begriff Trümmerfrau, und sie haben einfach das Problem gelöst, indem sie ein Kopftuch aufgesetzt haben. Ja? Sie haben einfach einen Fetzen auf den Kopf draufgesetzt, damit diese Partikel, dieser Staub nicht in den Haaren hineingelangt. Das ist der Grund, wieso Frauen damals Kopftücher getragen haben. Weißt du, auch heutzutage gibt es eine sehr nützliche Anwendung für Kopftücher. Ja, ist ja nicht so, dass es ganz nutzlos ist. Weißt du, ein Kopftuch in der Arbeit zum Beispiel, bei der Maschinenhalle beispielsweise. Also als ich noch damals in der Dreherei war, in der Werkstatt und drehen gelernt habe und fräsen gelernt habe, hat der Werkstättenleiter immer gesagt, naja, wenn du lange Haare hast, dann musst du sie irgendwie bedecken. Du musst sie irgendwie zumachen, du musst sie irgendwie zusammenbinden und nicht sichtbar machen, weil sonst könnte es sein, dass diese Haare in die Maschine hineinkommen und dann zieht es dich mit und schleudert dich und dann bist du tot. Ja? Und deswegen mussten wir immer, wenn, also wir nicht natürlich, aber wenn zum Beispiel Mädchen an der Maschine gearbeitet haben oder wenn Männer, beziehungsweise junge Männer lange Haare hatten, mussten sie die Haare irgendwie beseitigen. Ja, entweder einfach abrasieren, das wäre das Einfachste gewesen, ja, oder zusammenbinden oder bedecken oder sonst etwas. Ja, also schon ein Kopftuch bei der Arbeit kann durchaus nützlich sein. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Oder vielleicht in einer Küche, in einem Restaurant, ja, damit halt die Haare nicht irgendwie hinausfliegen ins Essen hinein. Und dann kommt das Essen zu denjenigen, die es bestellt haben und die wollen dann essen und sind ein Haar. Was ist das, ein Haar? Das will ich nicht essen. Okay, den schicken sie sich zurück und reklamieren. Und okay, das ist auch nicht sehr, sehr gut, wenn dann Haare im Essen drinnen sind. Mir gefällt das auch nicht. Aber deshalb, das kann natürlich auch eine gute Anwendung sein in der Küche, dass man sozusagen den Köchen auferlegt, dass sie ein Kopftuch tragen, ja? Oder irgendeine andere Kopfbedeckung. Muss jetzt nicht kein Kopftuch sein. Okay? Wo ist ein Kopftuch oder eine Kopfbedeckung noch üblich? Das weiß jeder von uns. Na, wenn es draußen regnet, oder? Also wenn wir rausgehen und es schüttet Wasser, ja, dann werden wir wahrscheinlich eine Kopfbedeckung auf unsere Haare tun, oder? Damit wir nicht nass werden. Außer du genießt es und willst draußen duschen, ja, dann kannst du natürlich die Kopfbedeckung weglassen. Und genauso haben wir auch eine Kopfbedeckung in Kriegszeiten, wenn Männer an die Front geraten, wenn sie kämpfen, wenn sie irgendwelche anderen Männer angreifen, nicht, dann brauchen sie diese Helme, diese Schutzhelme. Ist auch eine Kopfbedeckung. Ja, und das ist genauso wichtig, damit du nicht eben getroffen wirst von einer Kugel oder von einem Splitter, einer Granate und so weiter und so fort. Ja, und weißt du, es gibt auch Anwendungen in der Präzisionsarbeit, es gibt auch das Haarreif. Das Haarreif für die Frauen, für die Mädchen, damit die Haare sozusagen nicht lose herumstehen. Das ist genauso eine Art Kopfbedeckung, ja, wenn du so willst. Und das heißt, schau her, es gibt so viele Anwendungsfälle für die Kopfbedeckung, auch heutzutage, wo es auch sinnvoll ist, aber man kann das nicht mit 1. Korinther 11 begründen. Das ist keine biblische Begründung und wir schauen uns das jetzt gleich an. Das erste Kapitel, das 11. Kapitel von 1. Korintherbrief, wenn man das genau untersucht, ja, ich habe mir da ein paar Vorkommnisse der Wörter herausgesucht. Das Wort Haar oder Haare kommt 5-mal vor. 2-mal betrifft es lange Haare und dann Haare wachsen. Okay, also nochmal, merkt euch das einfach. 5-mal Haare, es geht um lange Haare und ums Haare wachsen lassen oder langes Haar haben. Okay, das Wort schneiden im Kontext der Haare kommt 1-mal vor. Und das Wort geschoren kommt 2-mal vor. Das heißt, allein schon, wenn man diese Worte hernimmt, kann man ungefähr erraten, worum es geht. Es geht hier nicht um einen Rotzfetzen, den du auf deine Haare raufschmeißt, ja, sondern es geht um Haare schneiden, lang, kurz und so weiter und so fort. Okay? Aber wie gesagt, wir werden uns das noch Vers für Vers anschauen. Und so nehmen wir gesagt, die Bibel lehrt an keiner einzigen Stelle, dass die Frau sich bedecken soll. Ja? Ich habe es gesagt und ich werde es auch beweisen. Schauen wir uns die ersten drei Verse an. Vom 1. Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 1. Seid meine Nachfolger, gleich wie ich Christi bin. Ich meine, der erste Vers hat jetzt nichts mit der Kopfbedeckung direkt zu tun, vielleicht indirekt, wenn schon. Was heißt der erste Vers? Der Paulus sagt, seid meine Nachfolger. Okay? Und wir hören von so vielen Menschen, nein, wir sollen nicht Menschen nachfolgen, wir sollen nicht geistigen Leitern nachfolgen, wir sollen nur Gott nachfolgen. Als ob Gott den Paulus nicht eingesetzt hat, damit wir ihm nachfolgen. Aber Moment einmal, sollen wir irgendwelchen Menschen nachfolgen, bedingungslos? Wenn jemand sagt, hey, ich bin ein Pastor, ich bin ein christlicher Pastor und ich ordne mich Gott unter und so weiter. Da steht, seid meine Nachfolger, gleich wie ich Christi. Gleich wie ich Christi. Das heißt, wenn der Apostel Paulus gesagt hätte, hey, an einem bestimmten Zeitpunkt, nachdem er die ganzen Gemeinden gegründet hat, Jesus ist nicht Gott, oder auch, wie du wahrscheinlich nicht sagen, wer ist gerettet, aber vielleicht wieder sagen, naja, trag dein Kopftuch, okay? Vielleicht wieder sagen, trag dein Kopftuch, okay? Dann wirst du wissen, okay, das ist nicht biblisch. Ja. Oder wenn er sagt vielleicht, geh nicht mehr in die Kirche, geh nur einmal im Monat vielleicht, oder einmal in 10 Monaten, dann wissen wir, das ist nicht biblisch. Ich werde dem Apostel Paulus nicht in dieser Sache nachfolgen, weil er Jesus Christus nicht nachfolgt in dieser Sache. Okay? Das heißt, gleich wie Paulus dem Christus nachfolgt, so sollen wir dem Paulus nachfolgen. Wenn der Paulus ungehorsam ist, dann werden wir dem Gott gegenüber, meine ich jetzt, dann werden wir dem Paulus ungehorsam sein. Aber natürlich wird der Paulus dem Gott nicht ungehorsam sein, wie wir sehen in der ganzen Heiligen Schrift. Ich meine, natürlich hat er auch Sünden, ich will jetzt nicht sagen, dass er perfekt ist, aber das Prinzip ist, hey, wenn dein Pastor ungehorsam gegenüber Gott ist, dann wirst du in diesem Moment ungehorsam gegenüber deinem Pastor sein. Wenn ein Pastor hergeht und sagt, lüg, stehl, Steuerhinterziehung, dies und das, wirst du sagen, nein, ich mach das nicht, ich werde dir nicht nachfolgen, weil du nicht Christi nachfolgst in dieser Sache. Das heißt nicht, dass du nicht in die Kirche gehen sollst. Das heißt nicht, dass du dich nicht in den anderen Sachen unterordnen sollst. Du sollst natürlich hingehen, du sollst natürlich beten, du sollst singen, du sollst die Predigt hören und so weiter. Aber wenn dein geistlicher Leiter Kompromisse mit dem Wort Gottes macht, ist das der Moment, wo du ihm in dieser Sache nicht mehr nachfolgst. Deshalb sagt der Paulus, seid meine Nachfolger, gleich wie ich Christi. Okay. Der zweite Vers, da steht, ich lobe euch, liebe Brüder, dass ihr an mich denkt in allen Stücken und haltet die Weise, wie ich sie euch gegeben habe. Vers 3. Ich lasse euch aber wissen, dass Christus eines jeglichen Mannes Haupt, der Mann aber ist des Weibes Haupt, Gott aber ist Christi Haupt. So, was bedeutet Haupt? Geht es um einen Hauptmann oder geht es um irgendwas anderes, eine Hauptsache? Also Haupt ist ein anderes Wort für Kopf. Okay, Haupt bedeutet Kopf. Und das heißt jetzt nicht, wenn jetzt steht, dass der Mann das Haupt der Frau ist, dass jetzt sozusagen die Frau mit einem männlichen Kopf herumrennt. Nicht? Sie bekommt den Kopf ihres Mannes, nicht? Und setzt ihn auf und dann rennt sie rum mit einem männlichen Kopf. Nicht? Okay, das heißt es nicht. Also, was es heißt, ist, dass der Mann das Haupt der Frau ist. Das bedeutet, dass der Mann ihr Chef ist, dass der Mann der Leiter ist, dass der Mann das Endwort hat, das letzte Wort hat in allen Dingen. Also nochmal, wie schaut die Reihenfolge aus? Hier steht, Christus ist eines jeglichen Mannes Haupt. Und das bedeutet, er ist das Haupt jedes Mannes. Jedes Mannes. Es gibt keine Ausnahme. Okay? Das heißt, Christus sollte eigentlich der Leiter jedes Mannes sein. Okay? Und dann sagt er, des Weibes, sozusagen, in Vers 3, sagt er, der Mann aber ist des Weibes Haupt. Schau dir mal den Unterschied an zwischen eines jeglichen Mannes Haupt und ist des Weibes Haupt. Jeglich bedeutet aller Männer, aber das steht nicht für die Frauen, oder? Schau, es ist nicht so, dass ich jetzt als Mann das Haupt jeder Frau bin, in der Kirche oder sonst wo. Ich habe nicht das Sagen über die Frau eines anderen Mannes. Ich habe nicht das Sagen über die Kinder, die weiblichen Kinder eines anderen Mannes. Bin ich der Chef dieser Frauen, sondern ihr Mann ist dann der Chef dieser Frau und nicht ich. Ja? Also wir brauchen nicht so zu tun, als würde der Mann das Haupt jeder Frau sein. Das stimmt nicht. Das ist nicht biblisch, sondern der Mann ist das Haupt der Frau. Und zwar meint er natürlich seiner Frau. Also eine Frau, die unverheiratet ist, muss sich nicht sagen lassen von einem anderen Mann. Das muss sie nicht. Das ist nicht biblisch. Ja, sie muss sich diesem Mann nicht unterordnen, wenn sie das nicht möchte. Aber wenn sie verheiratet ist, dann sollte sie sich auf jeden Fall unterordnen. Ja, und das lesen wir jetzt hier gleich. Also, der erste Punkt, es steht in Epheser, der zweite Punkt, den wir gesagt haben, dass der Mann des Weibes Haupt ist. Das können wir auch nachlesen in Epheser Kapitel 5, Vers 22. Ihr müsst jetzt nicht aufschlagen. Epheser Kapitel 5, Vers 22. Die Weiber seien untertan ihren Männern als dem Herrn. Und der Mann ist des Weibes Haupt, gleich wie auch Christus das Haupt ist der Gemeinde. Und er ist seines Leibes Heiland. Aber wie nun die Gemeinde ist Christo untertan, also auch die Weiber ihren Männern in allen Dingen. Das heißt, hier sehen wir ein ganz klares Statement, dass jede Frau ihrem eigenen Mann untertan ist, sich unterordnen soll, ihm nachfolgen soll, sozusagen ihm gehorchen soll und nicht irgendwelchen Männern da draußen, ja, die nicht eigentlich ihr Mann sind. Ja. Dasselbe lesen wir in 1. Petrus Kapitel 3, Vers 1. Gleicherweise sollen auch die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen. Hier sehen wir es, ihren eigenen Männern, nicht irgendwelchen Männern. Okay? Und jetzt wirst du mich fragen, okay, was heißt Unterordnung? Das haben wir eigentlich eh schon mal, gibt es auch eine Predigt dazu, aber weißt du, Unterordnung ist nicht, wenn man sich einig ist und dann Ja und Amen sagt. Okay, wenn es irgendein Thema gibt, welche Schule oder welchen Umzugsort oder so weiter, ja, wir wählen beide diesen Umzugsort, passt. Das ist nicht Unterordnung. Das ist ein Zufall. Okay, Glück gehabt, dass ihr da einig seid. Aber weißt du, Unterordnung ist dann, wenn du dir nicht einig bist. Wenn deine Frau eine andere Meinung hat als wie du, dann muss die Frau sozusagen so stark sein und sagen, ich ordne mich unter. Ja, dann kommt Unterordnung ins Spiel. Alles andere ist nicht Unterordnung, alles andere ist Glück gehabt. Okay? Also wenn du und deiner Frau euch nicht einig seid, dann muss die Frau sich unterordnen. Sonst kann sie nicht behaupten, dass sie eine Frau ist, die sich unterordnet. Sonst kann sie höchstens behaupten, dass sie eine ungehorsame, rebellische Frau ist. Ja? Wie die Frauen in der Welt, natürlich. Also das ist klar, glaube ich, also was Unterordnung ist. Und es erfordert natürlich viel Stärke für die Frauen. Also mein Respekt natürlich, eine Frau, die sich unterordnet, ist wirklich stark. Ja? Frauen, die sich unterordnen, die sich wirklich ihren eigenen Männern dann gehorchen, ja, sind starke Frauen, weil sie wissen, dass der Herr das von ihnen will und sie auch dem Herrn dadurch gleichzeitig gehorsam sind. Okay, und dann lesen wir den dritten Punkt, und zwar von der Gottheit, und zwar, dass Christus, der Haupt von Christus Gott ist. Okay? Gott aber ist Christi Haupt, sagt die Bibel. Nun, wir wissen, dass Gott aus drei Personen besteht. Okay? Aus dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, die Trinität. Und in der Trinität selber, in dieser Gottheit, gibt es auch eine Reihenfolge. Es gibt eine Ordnung, ja, der Vater und der Sohn ist ihm untergestellt. Ja, und der Geist, der Heilige Geist, ist der Geist von beidem. Das heißt nicht, dass er nicht Gott ist. Wir wissen, dass Jesus Gott ist. Die Bibel sagt, das Wort war Fleisch und das Wort in Johannes 1,1 war Gott. Ja? Die Bibel sagt, dass Gott offenbar geworden ist im Fleisch, ja, gesehen von den Menschen und so weiter und so fort. Also die Bibel ist ganz klar, dass es drei Personen sind. Alle drei sind ein Gott. Ja, alle drei sind Gott. Und trotzdem gibt es in dieser, Gottheit eine Ordnung. Der Vater ist über dem Sohn gestellt. Ja? Jetzt wirst du mich fragen, wieso? Wieso ist Gott so? Wieso ist er nicht anders? Wieso ist er nicht logisch und so weiter und so fort? Weil Gott so ist, wie er ist. Du musst irgendwann anfangen, Gott zu akzeptieren, wie er ist. Ja, ich könnte genauso fragen, wieso ist die Sonne gelb? Dann sagt er, na, die Reaktionen und dann dieses Feuer und dann entsteht dieses Spektrum und was weiß ich was. Aber wieso? Wieso ist es so? Und am Ende ist die Frage, die Antwort, weil es so ist. Aha, okay. Wieso hast du zwei Augen, nicht drei? Weißt du, ist ja. Und wieso ist Gott so, wie er ist? Weil Gott so ist. Egal, ob ein Muslim herkommt und sagt, nein, Gott ist eine Person. Gott besteht aus einer Person. Lieber Freund, ein Gott, der aus einer Person besteht, den gibt's nicht. Du hast ihn erfunden. Den gibt es nicht. Gott besteht aus drei Personen. Ja, ob du es willst oder nicht. Und weißt du, Gott kann sich doch selber offenbaren. Ich muss nicht zu Gott hingehen und sagen, Gott, du gefällst mir nicht, wie du bist. Ich muss mir meinen eigenen Gott machen. Ja, du bist eigentlich nur eine Person, schreibst dein eigenes Buch, ja, und verkaufst und sagst, das ist die neue Religion. Okay, weißt du, du musst einfach akzeptieren, dass Gott so ist, wie er ist. Und er offenbart sich so, wie er sich offenbart. Ja, nimm es einfach hin. Du kannst es nicht diskutieren. Ich meine, aber die Bibel sagt, diese Ordnung in der Gottheit, die wird beschrieben in 1. Korinther 15, 28, müsst ihr jetzt auch nicht aufschlagen, 1. Korinther 15, 28. Wenn ihm aber alles unterworfen sein wird, also dem Herrn Jesus, dann wird auch der Sohn selbst sich dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem sein. Das heißt, nachdem dem Herrn Jesus alles unterworfen sein wird, ist natürlich der ausgenommen, der ihm alles unterworfen hat, das ist der Vater. Und der Sohn wird sich am Ende dem Vater unterwerfen. Ja, das ist die Wahrheit. Es gibt eine Ordnung in der Gottheit und eine Hierarchie. Und jetzt kommt der Vers 4. Und dieser Vers 4, der bereitet einigen Kopfschmerzen. Lesen wir ihn mal vor. Ein jeglicher Mann, der betet oder weissagt und hat etwas auf dem Haupt, der schändet sein Haupt. Ein Weib aber, das da betet oder weissagt mit unbedecktem Haupt, die schändet ihr Haupt, denn es ist ebenso viel, als wäre es geschoren. Also worum geht's hier? Also was sagt er hier über den Mann? Über den Mann sagt er, es geht um sein Haupt, es geht um seinen Kopf. Er sagt, dieses darf nicht bedeckt sein, wenn er betet oder weissagt. Okay? Und über die Frau sagt er dann im Nachhinein, es geht auch um ihr Haupt, um ihren Kopf, und er sagt, dieses soll bedeckt sein. Ansonsten soll man es abscheren. Es kann gleich abgeschoren werden. Okay, also, verstehe mich jetzt nicht falsch, aber hier steht nicht, was die Bedeckung ist. So haben wir gesagt. Es steht, es soll bedeckt werden, aber es steht nicht genau, was Bedeckung heißt. Aber wir wissen zumindest schon mal die erste Information. Es geht hier um den Kopf des Mannes und der Frau, okay? Und es geht um eine Bedeckung. Und es geht darum, dass, wenn der Mann bedeckt ist, ja, dass es schlecht ist, und wenn die Frau bedeckt ist, dass es gut ist. Okay, so weit, so gut. Und jetzt komme ich zur ersten Frage. Hey, wenn die Bedeckung ein Kopftuch ist, überlegen wir das mal durch. Ja, welchen Sinn würde dann diese Aussage überhaupt machen? Welchen Sinn würde diese Aussage machen? Weil dann würde ja eigentlich stehen, ein Weib aber, das da betet oder weissagt mit unbedecktem Haupt, die schändet ihr Haupt. Okay, das bedeutet, wenn die Bedeckung das Kopftuch ist, ja, und sie unbedeckt zu Gott betet, dann schändet sie ihr Haupt und dann ist es wie wenn sie geschoren wäre? Das ist noch einmal. Also eine Frau hat lange Haare, oder? Im Normalfall. Okay. Und hier steht, sagen die falschen Ausleger, die Bedeckung ist ein Kopftuch. Okay, dann haut sie sich sozusagen das Kopftuch von mir aus so rauf. Okay. Und dann sagt er, wenn sie sich nicht bedeckt, ja, dann ist es genauso, wie wenn sie abgeschoren wäre. Jetzt muss ich natürlich vorstellen, dass ich lange Haare habe. Ich meine, das wäre natürlich auch sündhaft. Ja, tut das bitte nicht. Aber schätze ich vor einfach, lange Haare, Kopftuch drauf. Und wenn sie es runter tut, das Kopftuch, ist es so, als hätte sie keine Haare. Stimmt das? Natürlich nicht. Wenn sie das Kopftuch runter tun würde, hat sie immer noch Haare. Es ist nicht so, wie wenn sie keine Haare hätte. Also würde dieser Sinn überhaupt keinen Sinn machen, wenn die Kopfbedeckung sozusagen irgendein Rotzfetzen ist. Ja? Österreichisch gesagt. Und wenn ich weiß, was ein Rotzfetzen ist, einfach nur ein Fetzen, ja, wenn du so willst. Ja. Okay. Also das macht überhaupt keinen Sinn. Und es ist nicht so, dass es dann ausschaut, dass wir diese kurze Haare haben. Ja, das ist, Kopfbedeckung kann gar nicht das damit gemeint sein, dass es irgendein ein Tuch ist oder irgendein ein Hut ist von mir aus oder sonst etwas. Ja. Was für einen Sinn macht diese Aussage? Weißt du, und spätestens bei diesem Vers kann man dann erkennen, dass die Logik der Brüdergemeinden und die Logik der Halbbaptisten, die das Kopftuch eingeführt haben, überhaupt nicht aufgeht. Jetzt wirst du mich fragen, Bruder Andi, was ist dann die Kopfbedeckung, wenn es nicht eine richtige Kopfbedeckung ist? Was ist es dann, wenn es kein Kopftuch ist? Ja? Und wir müssen, damit wir das besser verstehen, einen kurzen Ausflug machen in die Verse 13 und 14. Und manchmal ist es ziemlich ein guter Vorschlag, dass man das gesamte Kapitel liest, weil hinten kommt man dann drauf, hey, das bedeutet es eigentlich. Okay, jetzt kann ich es ein bisschen besser verstehen, wenn ich es von vorne lese. Okay, also was die Bedeckung ist, steht in Vers 13 und Vers 14. Und hier steht, und weißt du, den Fehler, den die meisten machen, ist, sie lesen ab Vers 13 nicht mehr weiter. Sie lesen nur die ersten 12 Verse und das mit der Kopfbedeckung. Und dann lesen sie nicht mehr weiter, weil sie glauben, sie haben schon die Wahrheit und lassen die Hälfte des Kapitels aus. Und deswegen gehen sie dann weg mit einer falschen Idee, dass die Bedeckung eigentlich ein Kopftuch ist. Aber wenn wir die Verse 13 und 14 lesen, schauen wir mal, was da drinnen steht. Vers 13, und sagt er, richtet bei euch selbst, ob es wohl steht, also ob es schicklich ist sozusagen, dass ein Weib unbedeckt vor Gott bete. Oder lehrt euch auch nicht die Natur, dass es einem Manne eine Unehre ist, so er das Haar lang wachsen lässt? Und dem Weibe eine Ehre, so sie langes Haar hat. Okay, schauen wir uns mal den Übergang von Vers 13 auf Vers 14 an. Okay, was hat unbedeckt zu Gott beten mit kurzem Haar zu tun? Was hat das damit zu tun, wenn es ein Kopftuch ist? Weil hier sagt er nämlich, es steht wohl, dass ein Weib unbedeckt vor Gott bete. Oder lehrt euch auch nicht die Natur, dass es einem Manne eine Unehre ist, so er das lange Haar wachsen lässt. Das heißt, hier bringt er das Wort unbedeckt direkt in Verbindung mit Haare lang wachsen zu lassen. Oder im Frauenfall sozusagen kurz wachsen zu lassen. Nicht? Also wir sehen jetzt eigentlich, in welche Richtung es geht. Ja? Aber es wird noch klarer in Vers 15. Da sagt er, das Haar ist ihr zur Decke gegeben. Oder viele übersetzen auch anstatt sozusagen, also der Schleier oder die Decke ist ja anstatt der Haare gegeben, sozusagen, oder ich weiß nicht genau, wie die es übersetzen. Aber die richtige Übersetzung würde lauten, die Decke ist ihr sozusagen, oder das Haar ist ihr zur Decke gegeben. Das bedeutet eigentlich, dass die Decke, die Bedeckung selber die Haare sind und nichts anderes. Das ist kein Hijab, ja, wie bei den Muslimen, sondern das ist einfach nur das Haar, wenn es lang ist. Weil er sagt, und dem Weib eine Ehre, so sie langes Haar hat, okay? Und dann sagt er, das Haar ist ihr zur Decke gegeben. Das lange Haar für die Frau ist schon die Decke. Das ist schon die Bedeckung. Und schon mit diesem Wissen können wir jetzt eigentlich ganz getrost und einfach dieses Kapitel durchlesen, ohne viele Probleme daraus zu finden. Lesen wir einfach jetzt da weiter. Und weißt du, so nehmen wir gesagt, wenn eine Frau lange Haare hat, ist es ihr eine Ehre, sagt die Bibel. Wenn ein Mann aber kurze Haare hat, ist es ihm eine Ehre. Was passiert aber, wenn ein Mann lange Haare hat? Was passiert, wenn ein Mann lange Haare hat. Und weißt du was? Du kennst sicher diese Jesus-Filme, ja, wo Jesus dargestellt wird als ein Hippie, ja, mit langen Haaren und einem Kleid, ja, wo er so Volksmusik treibt und Drogen raucht. Und so stellen sie ihn da und vegan ist und was weiß ich was. So schaut er nämlich aus, wenn du den so zeigst in den Filmen. Und weißt du, da, so schaut Jesus nicht aus. Jesus schaut nicht aus wie ein Hippie, der Drogen raucht, ja, und vegan ist. So wie sie ihn darstellen. Und ein Kleid trägt, wie eine Frau. Okay, das ist, finde ich, lästerlich ein wenig. Vor allem in diesem Kapitel, wo der Paulus doch sagt, dass es eine Unehre ist für den Mann, wenn er langes Haar hat. Wie kann dann Jesus, der dem Paulus das aufgetragen hat, dass er das schreibt, aber gleichzeitig hat er selber langes Haar? Also Jesus hat langes Haar und sagt dem Paulus, du lieber Paulus, schreib der Gemeinde in Korinth, dass es eigentlich schändlich ist, wenn sie lange Haare haben, die Männer. Aber ich habe langes Haar. Ja. Das wäre ein heuchlerischer Jesus, ein Hippie, ja, der Drogen raucht. Ja, dann macht es Sinn. Aber weißt du was, wir glauben nicht an so einen Jesus, der lange Haare hatte. Das würde der gesamten Bibel widersprechen, vor allem in dieser klaren Stelle. Und weißt du, dann kommen einige und sagen, naja, du kannst es ja nicht so genau wissen und es ist unklar und wir wissen es nicht. Doch, man kann es sehr genau wissen, weil Jesus ist kein Heuchler. Die Bibel sagt, er kann nicht lügen im Titus Kapitel 1. Gott, der nicht lügen kann. Okay? Und wenn er dem Paulus dann irgendwelche Geschichten drückt und sagt, erzähl den Leuten das und das ist eigentlich alles eine Lügengeschichte, sagen, dann sagt, naja, es ist gar nicht so, lange Haare sind doch eine Ehre für mich. Ja? Dann ist er ein Heuchler, ein Lügner und alles zugleich. Das ist ein falscher Jesus, den du da in deinen Kopf drinnen hast. Ja, also diese Cartoons und diese Filme, wo ein Jesus als Hippie dargestellt wird, also das ist nicht Jesus. Das ist, so hat nicht Jesus ausgeschaut. Okay? Auch wenn alles andere um den Film herum passt. Ist eine Verunstaltung der Tatsachen. Ja. Und weißt du, und dann sagen einige, warte mal. Bruder Andi, da steht doch eigentlich nur, wenn er betet oder weissagt, oder? Dann soll er eigentlich kurze Haare haben und die Frau so lange Haare haben. Nicht? Ansonsten können Männer eigentlich lange Haare haben, wenn sie nicht beten oder weissagen, oder? Okay, also schau, wenn du dieser Logik nachgehst, was heißt das dann? Wie oft betest du eigentlich? Betest du heute, ja, und tust dann Seelen gewinnen und nachher sagst du, jetzt lasse ich mir die Haare lang wachsen? Weißt du, wie lange es braucht, bis Haare mal lang gewachsen sind? Das braucht ziemlich lang. Es braucht ein paar Monate. Willst du dann die ganzen Monate nicht beten oder weissagen? Willst du, ich meine, schau, das tritt für die Gottlosen zu, nicht für die Christen. Ein Christ sollte eigentlich täglich beten. So, wenn ein Christ täglich beten soll, ja, was heißt das dann? Das heißt, er muss täglich kurze Haare haben. Ja? Egal, wenn hier steht, wenn er betet oder weissagt, wir sollten täglich beten, wir sollten regelmäßig weissagen, regelmäßig das Evangelium predigen, also musst du auch regelmäßig die Haare kurz tragen und das gilt für die Frau genauso. Eine Frau, die jetzt lange Haare hat und sagt, jetzt bete ich schnell noch und jetzt gehe ich schnell noch Sehen gewinnen und dann zum Friseur, damit ich mir eine Glatze schneiden kann, damit ich schön bin. Okay, das ist ein falsches Verständnis von schön, also das hat nichts mit Schönheit zu tun. Wenn du eine Frau bist und du hast kurze Haare, du nennst das schön, du schaust aus wie ein Mann! Wie Michael Jordan! Ja? Du kannst gleich Basketballer werden! Sag ein paar Körbe werfen, ich bin eine Frau und schau aus wie Michael Jordan! Ich meine, das ist schändlich, sagt die Bibel. Es ist nicht schicklich, sagt die Bibel, dass eine Frau kurze Haare hat. Du wirst dein Haupt schänden, du wirst deinen Mann schänden. Wenn du rausgehst und die Männer dich dann sehen und die Frauen dich sehen, sagen, was? Das ist die Frau von Andy? Das ist die Frau von Peter, das ist die Frau von, weiß ich was, Michael, ja. Die Leute werden einen Graus davor haben. Das ist nicht normal. Und, weißt du, dieses Argument geht einfach nicht auf. Aber jetzt wissen wir zumindest, zurück zum Thema, wir wissen jetzt, dass die Haare für die Frau zur Decke gegeben sind, zur Bedeckung gegeben sind. Also allein schon an diesem Vers, im Vers 14 und 15, sehen wir eigentlich, was der Paulus hier meint. Wir können jetzt alle anderen Verse ganz leicht verstehen. Gehen wir zurück zum Vers 6, wo wir eigentlich angefangen haben und setzen dieses Wissen hier ein. Hier steht, nochmal zur Wiederholung, Vers 6, will sie sich nicht bedecken, so schneide man ihr das Haar ab. Naja, logisch, weil was heißt sich nicht bedecken? Naja, keine langen Haare haben, oder? Okay, das heißt, du kannst genauso sagen, wie sie sich kein langes Haar wachsen lassen, so schneide man ihr das Haar ab. Macht doch total Sinn, oder? Jetzt geht die ganze Gleichung auf. Es ist sehr leicht zu verstehen jetzt. Und dann sagt er, nun als aber übel steht, dass ein Weib verschnittenes Haar habe und geschoren sei, so lasse sie das Haupt bedecken. Das heißt, er sagt, schau her, es ist eigentlich unschicklich, es ist eigentlich eine Schande, wenn eine Frau kurze Haare hat, dann bitte lass es lang wachsen. Lass es lang. Ja, sie soll sich bedecken. Okay, sagt, sie soll sich bedecken und bedecken, wissen wir, lange Haare haben, oder? Ich meine, jetzt macht es total Sinn, das Ganze. Und schauen, wenn die Bedeckung die Haare sind, dann machen alle Verse in diesem Kontext einen Sinn. Ja? Es ist kein Rotzfetzen, wo du dann sozusagen auf einmal herkommst und sagst, oh, ihr Bedecken, oh, jetzt muss ich Seelen gewinnen gehen, jetzt muss ich rausgehen in der Hitze des Tages und Seelen gewinnen gehen und ich bin eine Frau und dann gehe ich Seelen gewinnen und dann muss ich, bevor ich meinen Mund aufmache, ja, bevor ich die Bibel sozusagen hernehme, muss ich sofort, jetzt kann ich anfangen, okay, jetzt muss ich mich bedecken, weil ich muss jetzt weiß sagen. Okay. Oder du gehst dann nach Hause, ja, und es gibt Länder, da ist es ziemlich heiß, okay, und du schwitzt dann richtig und so weiter. Das ist eine Kopfbedeckung gar nicht so angenehm, wenn es eine Kopfbedeckung wäre. Also ist eine Kopfbedeckung in diesem Kontext. Aber die verstehen das halt so. Die Frau geht dann nach Hause, will beten, ja, und hat ihr Kopftuch vergessen. Also sie findet es nicht. Sie schaut unter der Couch, sie hat die Kinder vielleicht irgendwo weggeschmissen, ja. Sie findet keine Bedeckung, sie hat nichts vielleicht, ist sie arm, keine Ahnung. Sie kann nicht mehr beten. Sie darf nicht beten, weil sie keine Bedeckung hat. Hallo, hallo, gute Nacht, guten Morgen. Ist das die Bedeutung dieses Verses? Aber die Christen heutzutage sind wirklich verwirrt. Du musst ihnen das erklären, sie müssen die Bibel nochmal genau lesen. Und vielleicht ist es ratsam, dass man das gesamte Kapitel liest und nicht bei Vers 14 aufhört zum Lesen, da wo es spannend wird, da wo es klar wird, was die Bedeckung eigentlich wirklich ist. Und schau, und Irrlehre, und das ist eine Irrlehre, wenn du sagst, dass Frauen sich bedecken soll in der kirchlichen Versammlung beim Beten oder Weissagen, das ist eine Irrlehre, das ist eine falsche Lehre, das ist nicht biblisch, ja, das ist selbst erfunden, ja, und schau, Irrlehren entstehen immer, wenn man Verse aus dem Kontext hinausreißt, weil ganz ehrlich, wenn man diesen einen Vers hernimmt, ja, den wir vorher gelesen haben, das war der Vers 4. Wenn man diesen einen einzigen Vers herausnimmt aus diesem ganzen Kapitel und den für sich alleine betrachtet, dann könnte man sogar meinen, ja, die Bedeckung selber ist ein Kopftuch. Lesen wir es vor. Ein jeglicher Mann, der betet oder weissagt und hat etwas auf dem Haupt, der schändet sein Haupt. Ein Weib aber, das betet oder weissagt mit unbedecktem Haupt, die schändet ihr Haupt und so weiter. Das heißt, man könnte fast denken, das ist wirklich ein Kopftuch. Aber weißt du, du darfst die Bibel nicht so lesen, dass du einen einzigen Vers hinausnimmst und den Rest ignorierst. Weil dann könntest du sehr viel Information verlieren, was diesen Vers erklärt hätte, was er bedeutet. Ja? Also musst du die Bibel mit offenen Augen lesen und nicht mit geschlossenen Augen. Gehen wir zum nächsten Vers 7, da haben wir eigentlich aufgehört, vorher bei der Erklärung, damit wir verstehen, was die Bedeckung überhaupt ist. In Vers 7 geht es dann weiter. Der Mann aber soll das Haupt nicht bedecken, sintemal, er ist Gottes Bild und Ehre, das Weib aber ist des Mannes Ehre. Oder besser gesagt, wie gesagt, der Mann soll keine langen Haare haben, ja, weil er Gottes Bild und Ehre ist. Das heißt, der Grund, wieso der Mann keine langen Haare haben soll, ist, weil er Gottes Bild und Ehre ist. Und dann geht es weiter. Das Weib aber ist des Mannes Ehre. Und pass auf. Schau, wieso sollte es für Gott eine Rolle spielen, ob wir lange Haare haben oder nicht? Wieso? Ich meine, es macht keinen Sinn. Wenn wir lange Haare haben, ja, und wir sind Gottes Bild und Ehre, dann schänden wir Gott selber. Weil schau, die Bibel sagt ganz klar, dass wir im Bilde Gottes gemacht sind. Und der Mann ist im Bilde Gottes gemacht, so haben wir gesagt. Und wenn ich jetzt lange Haare habe, dann schände ich Gott selber, weil er hat mich ja nicht so gemacht wie ihn. Ich schaue so aus wie ihn. Gott ist männlich, so haben wir gesagt. Gott ist nicht weiblich. Ja. Wenn ich jetzt lange Haare habe, dann schaue ich nicht mehr so aus wie er, ich bin nicht mehr sein Bild und seine Ehre. Und dann schände ich sein Haupt. Aber was machst du eigentlich, wenn du dann sozusagen, wo war ich jetzt? Ah, da war ich jetzt, genau. In Vers 7, genau. Und schau her, die Bibel sagt in Genesis Kapitel 1, eben dass der Vers, den ich gerade zitiert habe, und Gott schuf den Menschen in ihm zum Bilde Gottes, schuf er ihn, und schuf sie einen Mann und ein Weib. Das heißt, hier sehen wir, dass nochmal bestätigt, dass Gott nicht die Frau im Bild Gottes geschaffen hat. Gott hat nicht die Frau in seinem Bild geschaffen. Sondern was steht hier wirklich? Hier steht Punkt Nummer 1, der Mann ist Gottes Bild und Ehre, das Weib aber ist des Mannes Ehre. Hier sehen wir, dass das Weib nicht Gottes Bild ist. Ja? Und das zweite in Genesis 1,27, da sagt er, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Ist ihn weiblich? Ist ihn Plural für beide? Nein, er schuf ihn in Gottes Bilde. Ihn, den Menschen, Adam, ihn. Okay? Und er schuf dann sie, also Plural, ja, einen Mann und ein Weib. Aber nicht mehr in Gottes Bild. Weil schau, beide zusammen, sozusagen, die Frau selber ist nicht Gottes Bild, deswegen sagt er hier nicht in Gottes Bild. Ja? In Genesis 2, Vers 7 lesen wir, jetzt würde mir vielleicht einer sagen, okay, er schuf den Menschen ihm zum Bilde, der Mensch, okay, Menschen, es ist zwar Singular, Bruder Andi, es steht zwar dem Menschen ihm, sozusagen, aber da sind eigentlich alle Menschen damit gemeint. Da sind alle Menschen damit gemeint. Okay, das werden sie dann sozusagen vorbringen, aber lesen wir in Genesis Kapitel 2, Vers 7, dass es eigentlich nicht so ist, weil der Kontext entscheidet, was damit gemeint ist. In Vers 7, in Genesis Kapitel 2, Vers 7, sagt er, da bildete Gott, der Herr, wen? Den Menschen, Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Das heißt, hier lesen wir, dass Gott den Menschen Singular gebildet hat und in seine Nase geblasen hat. Das heißt, der Mensch ist, da geht es um Adam, da geht es nicht um alle Menschen. Und diesen Menschen hat er in seinem Bilde geschaffen. Okay, und deswegen heißt es nicht, dass Gott sozusagen alle Menschen in seinem Bild geschaffen hat. Nein, sondern, wenn du so willst, Gott hat alle Männer in seinem Bilde geschaffen. Weil erst der Mensch war ein Mann und da steht er ist im Bilde Gottes. Und im Vers 7, im 1. Korinther 11 steht, der Mann ist Gottes Ehre und Bild. Steht das über die Frau? Steht über die Frau, dass sie Gottes Bild ist? Man schaut Gott aus wie eine Frau oder was? Das ist Gotteslästerung. Schau, Gott hat keine langen Haare, Gott ist nicht weiblich, Gott ist männlich, er hat kurze Haare. Ja, auch wenn der Jesus Hippie, den die Menschen dort draußen zeichnen und in Hollywood sozusagen darstellen, wenn die das da machen, heißt das nicht, dass es so ist. Also Gott hat den Mann, den Menschen, in diesem Fall Singular, in seinem Bild gemacht. Und die Frau natürlich, schau, es nimmt nicht weg von der Ehre der Frau. Die Frau hat genauso Ehre, aber sie ist die Ehre ihres Mannes. Ja? Weil du weißt, du kennst die Geschichte, dass Gott die Frau geschaffen hat von der Rippe des Mannes. Okay? Und wir lesen dann weiter im nächsten Vers, aber ich möchte hier kurz pausieren. Weißt du, Gott will, dass Männer kurze und Frauen lange Haare tragen. Das ist das, was das Kapitel hier sagt. Gott will, dass Männer ausschauen wie Männer. Sie haben kurze Haare und Frauen ausschauen wie Frauen, sie haben lange Haare. Ist doch das Normalste auf der Welt. Ich habe letztens mit einem Kollegen gesprochen und der hat mir so gemeint, mit einem Bekannten, er hat so gemeint, Andi, diese Frauen, es gibt Frauen da draußen, die haben kurze Haare, das ist unglaublich. Du schaust die an und denkst, das ist ein Mann, das ist schrecklich. Ja? Das ist nicht normal, sagt er. Ja, das ist genau das, was ich denke, das, was die Bibel sagt. Genau, schau, die meisten Menschen, sie denken das auch. Das ist Normalität. Ja, es ist ja nicht unnormal. Ich habe mich so bestätigt gefühlt mit dem Wort Gottes. Ist eh klar, weil die Menschen sind auch so. Es ist ja nicht so, dass jeder da draußen, jede Frau da draußen kurze Haare hat. Wenn du in die U-Bahn einsteigst und du spazieren gehst, die meisten haben lange Haare, weil das ihre Natur ist. Das ist halt so, wie Gott sie gemacht hat. Ja, zur Ehre ihres Mannes sozusagen, wenn sie heiratet. Schau, Gott will, dass Männer kurze und Frauen lange Haare haben. Und weißt du, dann kommen die Spezialpastoren, die Spezialältesten, nicht? Sagen, naja, vielleicht können wir da ein bisschen eine Ausnahme machen, vielleicht können wir schauen, wie können wir diesen Vers verdrehen, nicht? Ich will alles verdrehen, was in der Bibel steht, damit die Menschen zufrieden sind. Ja, das ist mein Ziel, deswegen bin ich Ältester geworden, deswegen bin ich Pastor geworden, damit ich den Menschen anlüge, damit ich ihnen sage, ja Frau, du kannst dir kurze Haare tragen, ist kein Problem. Solange du ausschaust wie eine Frau, ist kein Problem. Bist eh eine Frau, ja, ist kein Problem. Hören wir genau zu. Heutzutage sagt man gläubigen Christen, was sie hören wollen. Man sagt ihnen, man will ihnen schmeicheln. Man will ihnen einfach das sagen, damit sie nicht aus der Gemeinde rauslaufen und sozusagen etwas anderes suchen. Ja? Heutzutage, schau, weißt du was? Man will sie einfach nicht schimpfen, und mit schimpfen meine ich jetzt nicht Schimpfwörter verwenden und was weiß ich was. Man will sie nicht schimpfen, man will sie nicht zurechtweisen, weil es vielleicht weh tut, weil sie dann vielleicht rausgehen aus der Gemeinde, weil sie dann ihren Zehnten nicht geben, weil du dann nicht mehr leben kannst von deinem Geld, ja? Und deswegen sagst du ihnen, was sie hören wollen. Schande über dich, du Prediger, der nicht Gottes Wort predigt. Aber weißt du was, mein Lieber, du bist ein sehr schlechter Freund. Du bist ein schlechter Freund, wenn du die Wahrheit enthältst. Wenn du Menschen mit Absicht und wissentlich belügst. Schau, du machst ihnen was vor. Schau, du willst ihnen was vormachen, damit sie aus deiner verlassenen Kirche nicht noch mehr Leute rausgehen. Ja? Das ist der Grund. Ich sag dir, was du bist. Wenn du so gesinnt bist, egal was für ein ältester Pastor oder Freund oder Bekannter oder Mitglied, wurscht was. Hey, wenn du Menschen sagst, was sie hören wollen, dann bist du ein schlechter Bruder in Christus. Du bist ein schlechter Christ. Du bist ein schlechter Freund, du bist ein schlechter Pastor, du bist ein schlechter Diener des Christus. Schäm dich! Und Kindern Gottes das sagst, was sie hören wollen, anstatt dein gesenktes Haupt zu erheben und Gottes Wort zu predigen. Schäm dich! Schäm dich! So weit sind wir gekommen heute. Schau, kurze Haare für Frauen sind eine Schande, es war eine Schande, es wird immer eine Schande bleiben, egal was du denkst. Warum weiß ich das? Lies die Bibel! Lies 1. Korinther 11! Es ist so leicht zu verstehen. Es ist einfach zu verstehen. Du musst einfach nur alles durchlesen. Und wenn du ein Mann bist und lange Haare trägst, wenn du ein Hippie bist, schon dann siehst du aus wie eine Frau. Ja? Dann siehst du von hinten zumindest, ja, wenn du lange Haare trägst und du gehst spazieren und ich schaue dich an und sage, das muss eine Frau sein. Das muss doch eine Frau sein, oder? Und wenn du dich dann umdrehst und dann sieht man den Bart, dann kriege ich natürlich meinen Schrecken nicht. Das ist, oh, Conchita Wurst. Okay? Aber sagen wir mal so, du könntest dich ja auch rasieren, dann merkt man es vielleicht nicht, dass du ein Mann bist. Aber ganz ehrlich, da müssen wir Rätsel raten, was du bist. Was bist du jetzt wirklich? Was bist du? Bist du ein Alien oder was? Bist du vom Mars gekommen? Ja? Ich glaube nicht an Aliens, aber so schaust du dann aus. Ja? Schau, weißt du, wenn du ein guter Freund sein willst, wenn du ein guter Bruder sein willst in Christus, wenn du ein guter Pastor, ein Ältester sein wirst, wenn du ein guter Diener des Christus sein willst, wenn du das willst, schau, du musst es nicht sein, du musst es nicht. Du kannst auch dich entscheiden und das Gegenteil tun, sagen, ich mache das, was ich glaube und was ich will. Aber wenn du sein willst, dann ist Sprüche 28, müsst ihr es nicht aufschlagen, Sprüche 28, 23, wer einen anderen zurechtweist, wird zuletzt mehr Gunst finden als derjenige, der mit der Zunge schmeichelt. Was sagt er hier? Du wirst, wenn du jemanden zurechtweist, mehr Gunst erlangen sozusagen. Mehr Gunst finden als derjenige, der speichelt. Du glaubst vielleicht, dass wenn du ihm sagst, was er hören will, dass es dir dann besser geht, dass es allen besser geht. Nein, das fällt auf deinen Kopf zurück. Sprüche 27, 6. Treu gemeint sind die Schläge des Freundes, aber reichlich sind die Küsse des Hassers. Weißt du, es gab eine Zeit in meinem Leben, wo ich gesagt habe, ich will ja nicht hören, dass ich was falsch mache und dies und das. Da war ich noch sehr jung. Aber mit der Zeit lernt man dann, eigentlich ist es schön, wenn dich jemand zurechtweist. Eigentlich ist es schön, wenn jemand zu dir kommt und sagt, du, Andi, das ist nicht in Ordnung. Das musst du in Ordnung bringen. Du, Andi, du solltest in der Arbeit das so nicht machen. Solltest so nicht mit Kunden reden. Weißt du, früher war ich immer sehr sauer. Ich bin immer sehr aufgeregt, wieso sagt er mir, wieso will er mich so schlecht machen, will er mich so angreifen und so weiter. Du greifst mich an, wenn du mir das sagst. Weißt du, aber mittlerweile denke ich mir, ich sage meinen Brüdern in Christus, hey, wenn ich einen Fehler mache, wenn ich was falsch mache und dir das auffällt, ja, dann sag es mir. Ich will es gerne wissen. Und auch in der Arbeit. Ich meine, es ist wirklich eine Art von Demut und du willst ja nichts falsch machen, oder? Wer will schon was falsch machen? Wer will durch das Leben gehen und in die Grube fallen und das nicht wissen? Und bevor ich in die Grube falle, dann sage ich, ja, lieber Frank, bitte sag mir, wenn du was siehst, was ich nicht sehe. Wenn du was merkst, was ich nicht gemerkt habe, du musst dich nicht scheuen, du kannst es mir ins Gesicht sagen. Sag mir, Andi, du machst einen Fehler, pass auf. Sagen, okay, was ist der Fehler? Das sollte unsere Gesinnung sein. Und nicht, ich sag's ihm lieber nicht, vielleicht wird er mich dann hassen. Vielleicht hebt er dann nicht mehr ab. Hörst du mir doch nicht? Wenn ich jemanden zurechtweist und du hebst dann nicht mehr ab oder du willst keinen Kontakt mehr haben, bist du ein sehr schlechter Mensch. Du bist ein Mensch, der stolz ist, der hochmütig ist. Ja? Und vor allem, wenn du Christ bist und du hörst Gottes Wort und du hörst den Pastor predigen und er sagt etwas, was dich hineintrifft ins Herz. Ja? Und du gehst dann raus voller Stolz und Hochmut. Das kann er doch nicht sagen. Ja, ich fühle mich betroffen. Ja, fühle ich betroffen. Aber weißt du was? Lerne daraus. Nimm es an. Sag, okay, ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich habe mein ganzes Leben lang das verduscht, das verborgen. Jetzt will ich es in Ordnung bringen. Bring es in Ordnung vor dem Herrn. Hey, wenn du eine Frau bist, in einer Kirche, wenn du gerettet bist und du hast kurze Haare, lass die Haare lang wachsen. Lass sie lang wachsen, bring es in Ordnung vor dem Herrn. Und wenn du ein Hippie-Mann bist, ein Hippie, ja, der vegan ist, ja, und du bist gerettet, du bist Christ, bring es in Ordnung, wenn du lange Haare hast. Schneid sie ab, nimm den Rasierer, ja, ich kann dir gerne ausborgen, Remington, diesen billigen 12-Euro-Rasierer von Amazon, der funktioniert immer noch, ja, meine Frau ist nicht ganz zufrieden damit, aber ich schon. Ich nehme ihn einfach her und weg sind sie. Du kannst sie dann nehmen, die ganzen Haare nicht, du sollst sie anschauen, sagen, ich habe euch endlich losgeworden, ich bin Gott gehorsam. Yeah! Okay, so kannst du das machen, da bist du auch stolz drauf, das Richtige zu tun haben. Weißt du was, du kannst dich nicht rühmen darin, ja? Du kannst dich nur rühmen in Christus. Wenn du das tust, was Jesus sagt, kannst du dich freuen und rühmen in Christus. Du kannst deine Haare von mir aus dem Fenster schmeißen, ins Klo runterschmeißen, sagen, ich will dich nie wiedersehen. Ich übertreibe ein bisschen, aber wenn du dich so freust, kannst du das gerne machen. So, gehen wir zum nächsten Vers. Wir sind eh bald fertig, glaube ich. Der nächste Vers ist der Vers 8. Die Bibel sagt ja, der Mann ist nicht vom Weibe, sondern das Weib ist vom Manne. Sie ist aus seiner Rippe natürlich. Das ist ganz klar. Das heißt, Gott hat zuerst den Mann erschaffen, danach hat er die Frau erschaffen von seiner Rippe. Deswegen sagt er, der Mann ist nicht vom Weibe. Der nächste Vers ist Vers 9. Die Frau ist für den Mann geschaffen. Die Frau ist für den Mann geschaffen. Und jetzt kannst du natürlich alles dagegen sagen, was du willst, aber das ist das, was die Bibel sagt. Du kannst es einfach annehmen. In Vers 9 sagt er, und der Mann ist nicht geschaffen um des Weibes willen, sondern das Weib um des Mannes willen. Die Frau ist sozusagen seine Gehilfin. Die Frau wurde erschaffen, weil Gott oder weil Adam sozusagen es niemanden gab, der ihm hilft in seiner Arbeit. Ja, er hat die Tiere sozusagen durchgezählt, es war keiner bei den Tieren, die ihm entspricht. Und deswegen hat Gott dann sozusagen aus seiner Rippe die Frau geschaffen, damit sie ihm entspricht, damit sie ihm eine Gehilfin ist, damit sie ihm eine Ehre ist. Gott hat nicht den Mann geschaffen, damit er für die Frau eine Hilfe ist. Es ist umgekehrt. Ja, die Frau ist eine Hilfe für den Mann. Die Bibel sagt in Genesis Kapitel 2, Vers 18, und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Das bedeutet, das war Gottes Plan, ob das dir gefällt oder nicht. Ja, weil viele Menschen kommen daher und sagen, naja, aber wie kann das sein, Bruder Andi? Heißt das, dass die Frau weniger wert ist? Heißt das, dass die Frau irgendwie ein zweite Klasse-Produkt ist und was weiß ich was? Nein, aber schau her, Gott hat die Frau gleichwertig geschaffen mit dem Mann, aber das heißt nicht, dass beide dieselbe Aufgabe haben. Okay? Aber die Frau hat nicht die Aufgabe, ja, in irgendeine, weiß ich was, keine Ahnung, in einer Schwerarbeit, in den Krieg zu nehmen, das Beispiel im Krieg, in den Krieg zu ziehen und Menschen abzuschlachten. Das ist nicht die Frau als Aufgabe. Die Frau hat nicht als Aufgabe, in die Industrie zu gehen und dort irgendwelche, keine Ahnung, Metallplatten zu feilen. Ja? Das ist nicht die Aufgabe der Frau. Die Frau hat nicht als Aufgabe, irgendwelche Widerstände zu löten oder irgendwelche Schaltkreise zu berechnen. Nein, weißt du, die Frau ist eigentlich eine Gehilfin für den Mann, damit sie ihm hilft bei seinen Aufgaben, bei seinem Erfolg. Ja? Und die Bibel sagt natürlich, dass die Frau ihre eigenen Aufgaben hat, zum Beispiel die Speise austeilen für ihr Haus, die Kindererziehung und so weiter und so fort. Das ist ein anderes Thema jetzt. Aber was der Vers eigentlich heißt ist, und der Mann ist nicht geschaffen um des Weibes willen, sondern das Weib um des Mannes willen, ist, dass Gott die Frau geschaffen hat, damit sie ihrem Mann hilft, damit sie ihm zum Erfolg hilft, ihm sozusagen die Dinge abnimmt, die sie kann und so weiter und so fort. Jetzt kommt dann Vers 10 und weißt du, Vers 10, man könnte genauso den Vers 10 ein bisschen kryptisch sehen. Lesen wir mal mal durch. Darum soll das Weib eine Macht auf dem Haupt haben, um der Engel mir. Siehst du mich fragen, Bruder, wie willst du das erklären? Ich kann es nicht erklären. Weißt du, dieser Vers ist ein bisschen kryptisch. Ich kann ihn noch nicht ganz verstehen. Er ist nicht ganz logisch. Ich weiß nicht, was diese Macht auf dem Haupt sein soll. Um der Engel willen? Ich meine, was heißt um der Engel willen? Ja, keine Ahnung, also gehen wir einfach weiter. Schau, wenn du was nicht verstehst, ist es ganz in Ordnung. Du kannst nicht die ganze Bibel auf einmal verstehen. Es gibt gewisse Dinge, die wirst du nicht verstehen, bis du stirbst. Bis du den Herrn Jesus selber fragen musst, was sie bedeuten. Und das ist auch gut so, weil schau, wir sehen einfach, dass Gottes Weisheit, ja, diese Fülle an Weisheit so groß ist, wir können nicht alles begreifen, was da drinnen steht. In Vers 11 sagt er dann, doch ist weder der Mann ohne das Weib, noch das Weib ohne den Mann in dem Herrn. Denn wie das Weib vom Manne, also kommt auch der Mann durchs Weib, aber alles von Gott. Das heißt, was er hier grundsätzlich sagt, ist, die erste Frau ist von Adam geschaffen, sozusagen aus seiner Rippe heraus, aber, und der erste Mann ist sozusagen von der Erde gemacht, aber alle anderen Männer sind durch die Frau geboren. Und da bekommt dann die Frau ihre Ehre. Ja? Sie gebiert die Kinder für den Mann. Und dann bekommt sie Ehre. Also wenn eine Frau Kinder hat, viele Kinder hat, ist es ihr natürlich eine Ehre, ja, weil sie Menschen auf die Welt bringt und erzieht und im Glauben anleitet und den ganzen Haushalt führt. Das ist eine riesengroße Ehre. Und weißt du, das ist viel mehr Arbeit als das, was du da draußen arbeitest, in der Werkstatt oder in der Autoindustrie oder bei den, was weiß ich was, ja. Hast viel mehr Ehre als Ehefrau und Mutter von Kindern. Es ist ein 24-Stunden-Job ohne Ende. Und die Frauen da draußen, die industrialisiert sind, ja, die sozusagen, wie die Männer sich verhalten, ne, die kommen nach Hause voll müde und kaputt. Ich habe 8 Stunden gearbeitet. 8 Stunden. Oh, du hast 8 Stunden gearbeitet, liebe Frau. Meine Frau arbeitet 24 Stunden nonstop. Ein paar Stunden Schlaf hat sie vielleicht. Ja. Weißt du, das ist nichts, wenn du in die Wirtschaft gehst. Das ist keine Arbeit. Wenn du Kinder hast, und schon das ist Arbeit. Wenn du Kinder, wenn du kochen musst, wenn du Homeschooling machen musst, wenn du den Einkauf machen musst, wenn du die Kinder erziehen musst, wenn du dies und das machst, schau, das ist 24 Stunden Arbeit und ständig wacht ein Baby auf oder es weint, oder die Windeln müssen gewechselt werden, der Müll muss runtergetragen werden und so weiter und so fort. Ja? Das ist Arbeit ohne Ende. Ja? Und das ist eigentlich wirklich Arbeit. Also wenn die Frau sich beschwert wegen 8 Stunden in der Wirtschaft, ich meine, gute Nacht. Wenn du dann Mutter wirst, dann wirst du sozusagen aufwachen von deinem Schlaf. Ja? Dann wirst du merken, ey, eigentlich die 8 Stunden Arbeit, das ist Schlaf gewesen. Wie Schlaf eigentlich? Nichts, da war mir nichts im Vergleich zum Muttersein. Und das heißt, dieser Vers sagt dir einfach nur, alle Männer und natürlich auch später Frauen kommen von Eva, von der Frau, durch die Geburt und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben dieses Kapitel jetzt wirklich von oben bis unten durchleuchtet, dieses Thema mit dem Kopftuch. Schau, gibt es irgendeinen Vers, der ein Rotzfetzen, ein Kopftuch, sozusagen wie der Hijab bei den Muslimen rechtfertigen würde? Nein. Die Bibel sagt, die Haare sind dir zur Bedeckung gegeben. Ja, die Haare sind sozusagen, wenn du so willst, das Kopftuch, aber das will ich auch nicht sagen, das ist kein Kopftuch eigentlich, die Haare sind die Haare. Ja, das ist die Ehre ihres Mannes. Sollen Frauen ein Kopftuch tragen? Oder, ich meine, nein, sollen sie nicht. Sie sollen kein Kopftuch tragen. Das ist ganz klar hervorgekommen aus diesem Kapitel. Und dann gibt es noch den letzten Vers. Und da kommen dann einige Brüder und sagen, naja, aber schau, ja, Bruder, das einen Vers hast du vergessen. Ja. Erstens einmal sagen sie, ja, das ist deine Meinung. Das ist deine Meinung. Wir haben eine andere Meinung. Wir wollen das Kopftuch. Wir wollen diesen Kopftuch-Fetisch. Nicht? Das ist ein Kopftuch, nicht? Und dann kommen sie mit 1. Korinther 11, 16. Dann sagen sie, hier steht, ist aber jemand unter euch, der Lust zu zanken hat, der wisse, dass wir solche Weise nicht haben, die Gemeinden Gottes auch nicht. Und sagen, schau her, wir sollen gar nicht streiten darüber. Ja. Die Frauen können ein Kopftuch tragen, wenn sie wollen, ist kein Problem. Wir müssen nicht darüber streiten. Aber wir deuten diesen Vers ganz um, wie sie es gerne haben möchten. Aber Paulus hat das an keiner Stelle. Der Paulus sagt hier, wenn jemand unter euch ist, der das gerade gelesen hat und gehört hat, ja, und Lust zu zanken hat, also er will darüber streiten, der wisse, dass wir solche Weise nicht haben. Das heißt, schau her, wir streiten nicht über dieses Thema, wir predigen dieses Thema. Verstehst du das? Wir streiten nicht darüber, wir predigen, dass die Bedeckung die Haare sind. Wir streiten nicht darüber. Ende der Diskussion. Das, was der Paulus hier sagt. Die Gemeinde Gottes soll auch streiten, nicht? Das ist, was er dann als Zweites sagt. Also, wir haben solche Weise nicht zu streiten, zu zanken, die Gemeinden Gottes auch nicht. Das heißt für dich, akzeptier es. Akzeptier, dass die Bedeckung die Haare sind. Ja? Ich meine, du müsstest das Kapitel, wie gesagt, entweder ab Vers 14 abschneiden und dann hast du dein Kopftuch in deinem Kopftuch-Fetisch, ja? Oder du liest es ganz zu Ende und dann weißt du, dass die Bedeckung die Haare sind. Ich möchte zum Schluss noch gemeinsam beten. Vater im Himmel, ich danke dir, Herr, dass du uns diesen klaren Unterschied gegeben hast zwischen Mann und Frau, dass der Mann kurze Haare haben soll, die Frau lange Haare haben soll, Herr. Ich bete, dass du diese Wahrheit in viele Köpfe hineinbringst, Herr, dass es auch zur Frucht bringt dann und dass auch die Werke sich ändern, Herr, dass Männer, die lange Haare haben, Herr, motiviert sind durch die Predigt, Herr, sich dir gehorsam zu sein, ihre Haare zu schneiden, Herr, dass auch die Frauen, die kurze Haare haben, auch motiviert sind, dein Wort umzusetzen, Herr, und dir gehorsam zu sein und auch lange Haare zu haben. Im Namen Jesus. Amen.